Hey und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns Jung und Nerdpistolisch. Ich komme mir gerade ziemlich blöd vor, weil ich die anderen alle in der Kamera sehe und das noch nie von jemand anders gemacht habe, diese Anmoderation. Aber ja, ich bin hier gerade mit Benedikt.
Hallöchen.
Und Kevin.
Bin auch dabei.
Genau, und heute soll es so ein bisschen drum gehen. Ihr kennt ja hoffentlich alle unser diesjähriges Motto, fürchte dich nicht, glaube nur. Und vielleicht hat auch der ein oder andere den Instagram-Post gesehen, in dem ich vorgestellt werde und weiß eventuell noch, dass bei den Random Facts drin stand, dass ich eine Angststörung habe. Genau, und darüber wollten wir heute so ein bisschen reden, weil ich hatte ja auch dazu geschrieben, dass mir der Glaube das sehr geholfen hatte. Genau, und ich würde jetzt einfach mal, sag ich mal, so ein bisschen erzählen, wie es dazu kam, beziehungsweise wie das angefangen hat, wie es so seinen Lauf genommen hat. Genau, also ich habe seit 2019 eine Angststörung. Damals war ich 14 Jahre alt und angefangen habe damals meine Angststörung mit der Angst vor Verlust. Also ich habe zum Beispiel immer Angst gehabt, dass meinen Eltern was passiert, wenn die alleine unterwegs sind oder dass meinen Schwestern was passiert. Und habe zum Beispiel dann immer richtig Panikattacken bekommen. Also ich hatte Bauchweh, ich habe nur noch geweint, ich hatte das Gefühl, ich kann nicht mehr richtig atmen. Ich konnte nicht schlafen, weil das meistens halt abends war, wenn es dunkel war. Und das war damals ja sehr, sehr schwierig, weil ich damit halt gar nicht umgehen konnte. Weil so am Anfang dachte ich so, ja, ist vielleicht jetzt einfach nur so eine Phase, aber es wurde irgendwie immer schlimmer und immer mehr. Ich war dann auch mal bei der Kinderärztin, muss ich aber sagen, war ich sehr unzufrieden danach. Die hat mich irgendwie gar nicht ernst genommen, wo ich das ihr damals gesagt habe. Und irgendwann bin ich dann zu einem Therapeut. Der Therapeut war tatsächlich auch nerdpistolisch. Und genau, ich bin dann Ende 2019 bin ich dann zum Therapeuten gegangen und habe dann, dadurch, dass dann Corona war etc., ein halbes Jahr lang keine Therapie mehr gehabt, muss aber auch sagen, dass die Angststörung damals zwecks den Verlustängsten recht schnell wieder, sag ich mal, beseitigt war. Und dann habe ich tatsächlich aber in Corona wieder öfter Panikattacken bekommen. Einfach haben ja dann auch viele bekommen oder halt ja, hat man von vielen ja gehört, dass eben gerade dieses Corona, dieses Abgeschottetsein halt psychisch bei ganz, ganz vielen so zum Problem wurde. So auch tatsächlich dann bei mir, dass ich mich 2021 dazu entschieden habe, wieder in Therapie zu gehen, auch zwecks anderen Gründen, unglücklich verliebt und so. Genau, und war dann tatsächlich bis 2024 war ich dann in Therapie, nicht so arg regelmäßig, weil es jetzt nicht so schlimm war. Und ich habe dann 2024... da hatte ich an dem Tag mündliche englische Prüfung, beziehungsweise halt Kommunikationsprüfung, die ist ja vor den normalen schriftlichen Prüfungen. Morgens ging es mir total schlecht. Und zwar nicht so Prüfungsangst im Sinne von, ja, ein bisschen, ich bin total nervös, sondern ich bin umgekippt, mir ging es extrem scheiße, mir war schlecht, ich konnte selber nicht in die Schule fahren. Dann wurde ich Gott sei Dank von einem ganz, ganz lieben Kumpel von mir in die Schule gefahren und konnte dann die Prüfung ablegen. Aber das war sozusagen das erste Mal so, dass eine Panikattacke mich richtig, sage ich mal, aus dem Leben geschmissen hat. Und ein paar Monate später waren dann die schriftlichen Abiturprüfungen. Und ich bin dann montags in Schule gewesen. Wir haben Montag bis Donnerstag noch Schule gehabt und am Freitag die erste Prüfung geschrieben. Und am Montag bin ich dann in die Schule umgekippt. Und ab dem Tag tatsächlich konnte ich so gut wie, also ich war total fertig, ich konnte nicht mehr gescheit aufstehen, ich habe sämtliche Beruhigungsmittel genommen, wirklich alles durchgenommen, ich habe Herz-Kreislauf-Tropfen genommen, ich war beim Arzt, das war, sag ich mal, dann auch sehr, sehr ungewiss, dass ich die Prüfungen schreiben kann, weil es mir eben so scheiße ging, weil eben diese Panik, diese Angststörung in mir mich komplett aus so einem Gefecht gesetzt hat. Und ich war dann die Woche über zu Hause, bin dann am Freitag in die erste Prüfung gegangen. Ihr müsst euch vorstellen, da das kann ich heute so ein bisschen drüber lachen. Ich hatte, glaube ich, 5 oder 6 Tupperdosen dabei mit Essen, falls ich umkipp. Und eine Tupperdose war voll mit Medikamenten. Und während die anderen ihre Prüfung geschrieben haben, habe ich mir irgendwelche Medikamente eingeworfen, dass ich nicht umkipp. Alle haben wahrscheinlich gedacht, ich stehe unter Drogen. aber ja. Und dann war es so, dass ich die Prüfungen Gott sei Dank schreiben konnte. Ich habe alle geschrieben, alle bestanden. Genau, und es wurde dann auch ein bisschen besser. Also zum Beispiel von meiner mündlichen Prüfung dann im Juli war es dann auch wieder besser. Und dann bin ich mit zwei Freunden nach Korfu geflogen und hatte in Korfu auch mit eine der schlimmsten Panikattacken, die ich bis dahin hatte. Und mir ging es damals richtig, richtig scheiße. Ich habe nach 2 Tagen gesagt, also wir waren dann eine Woche, ich will sofort wieder nach Hause, mir geht es richtig scheiße. Ich war wirklich kurz davor, diesen Urlaub abzubrechen. Unter anderem war es dann auch so, dass ein Arzt einmal kommen musste, weil ich tatsächlich das Gefühl hatte, ich habe einen Schlaganfall. Also es war alles ganz, ganz viel und ich war einfach nur noch gottfroh, wo ich zu Hause wieder war und auch so das erste Mal alleine im Urlaub, das erste Mal geflogen und sowas. Es war alles ein bisschen, sag ich mal, schwierig, ein bisschen zu viel, dadurch, dass ich ja, sag ich mal, auch kurz davor noch diese Woche hatte, wo ich komplett außer Gefecht gesetzt war. Und zu dem Zeitpunkt hat mir tatsächlich auch die Therapie nicht mehr so viel geholfen, weil leider nicht mehr so arg auf Dinge eingegangen wurde, die mir sehr wichtig waren. Zum Beispiel, ich rede da jetzt zum ersten Mal so ganz offen drüber, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auch Gedanken im Sinne von, warum lohnt es sich noch zu leben? Und auch im Sinne von Suizidgedanken, was damals aber noch nicht so stark war. Und auch nur so 2, 3 Tage lang. Und dann sozusagen war ich wieder zu Hause. Ich war halt ruhig, ich konnte abschalten. Dann habe ich ja in dem Sommer auch meine Ausbildung angefangen. Da ging es mir dann tatsächlich auch in der ersten Woche. Ich war komplett fertig, weil ich immer diese ständige Angst hatte, was, wenn ich da jetzt umkipp und alle denken, Gott, was ist mit der los? Und sowas. Und dann habe ich ja angefangen zu studieren. Und hatte dann meine erste Prüfungsphase und da ging es mir dann tatsächlich auch sehr, sehr schlecht. Ich habe dann in der Zeit öfter mal diese Phasen bekommen, dass ich diese Suizidgedanken bekommen habe. Ich hatte nie natürlich ich hatte nie einen konkreten Plan, wie, aber irgendwas in mir war einfach dieser Druck da, so, es lohnt sich nicht mehr. Und wie gesagt, in der Therapie, das wurde nicht aufgegriffen. Ich habe es angesprochen und er hat sozusagen einfach nicht weiter behandelt und ich wusste halt gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Am Anfang war mir das total unangenehm, ich wusste nicht, wie ich darüber reden soll und dann gab es eine Woche, in der es mir dann richtig schlecht ging. Da war ich Montagabends, ich wohne, wo ich studiere, in der WG, war aber allein in der WG an dem Abend und hatte eine sehr, sehr starke Panikattacke, dass ich wirklich, sage ich mal, gar nicht mehr wusste, wohin mit mir und habe dann zu Hause angerufen. Meine Mutter und mein Papa sind sofort gekommen und haben mich geholt und ich bin einen Tag später zum Arzt und da wurden mir dann mittelschwere Depressionen diagnostiziert, was natürlich auch, sag ich mal, ein Schock war, aber irgendwo dann hat halt alles Sinn ergeben, was in 2024 passiert ist. Genau, und ab dem Zeitpunkt haben wir halt einfach gewusst, so geht es nicht mehr weiter, auch was die Therapie betrifft. Und ich habe dann den Therapeuten gewechselt. Ich bin zu einer Psychologin gegangen, die von der Hochschule gestellt wurde. Eine total liebe Frau, wirklich. Und es hat mir auch so, so viel geholfen. Und ich bin jetzt tatsächlich seit 2025 im Juni therapiefrei, weil ich extrem viel, sag ich mal, gekämpft habe. Auch gerade der Glaube. Ich habe mir auch gerade wegen meiner Angst ein Tattoo stechen lassen. Unterarm, Faith over Fear steht da. Also Glaube über Angst auf Deutsch übersetzt. Weil ich trotzdem auch, natürlich, ich vergleiche das immer ganz gern mit einer Blinddarm-OP. Du kannst nicht, wenn du Probleme mit Blinddarm hast, sagen, ich bete jetzt und dann ist sofort wieder weg. Du brauchst auch eine ärztliche Hilfe. Und so ist bei psychischen Krankheiten leider auch. Gott, natürlich, du kannst mit Gott reden und das hilft natürlich auch was. Bei mir hat es total viel gebracht, aber du brauchst auch die professionelle Hilfe. Das geht nicht anders weg. Und lieber früh als zu spät. Also man darf sich da auch, also ich verstehe jeden, der sagt, so, ich schäme mich dafür, oder was heißt ich schäme mich, aber ich rede da nicht gern drüber, aber man darf sich dafür nicht schämen, das ist was total Menschliches. Und das habe ich auch gelernt, deswegen gehe ich sehr, sehr offen mit meiner, sag ich mal, Krankheit um. Und möchte einfach jeden ermutigen, ne? Wenn er es noch nicht getan hat, holt dir Hilfe. Und du kannst mit Gott drüber reden, habe ich auch gemacht, aber du brauchst auch diese professionelle Hilfe. Ja, das ist mal so in Kurzfassung.
Also danke dir erstmal auf jeden Fall, dass du da so offen drüber mit uns sprichst und uns das so preisgibst. Das ist alles andere als selbstverständlich. Ja, richtig gut. Danke dafür.
Also ich muss auch sagen, wirklich mein größter Respekt. Ich sage es mal ganz kurz, ich habe auch mit einer Angststörung tatsächlich zu kämpfen. Ist ein bisschen was anderes tatsächlich, aber ich finde es wirklich crazy, weil ich tue mir da brutal schwer damit, irgendwie da drüber zu reden oder so, wegen dem. Finde ich sehr, sehr inspirierend.
Absolut. Ich habe es auch, also ich habe mich schon ein bisschen angesprochen gefühlt, wo du das gesagt hast, dass du mal damals dann so Verlustängste oder sowas hattest. Also es ging mir tatsächlich ähnlich. Ich glaube nicht, dass es in so eine Art Angststörung reingeht schon, aber also ich kann das voll nachvollziehen. Bei mir war es auch, mein Vater war früher viel auf Geschäftsreise und viel immer im Außendienst tätig. Und da war ich auch immer so, boah, was ist, wenn der nicht mehr zurückkommt, weil irgendwas passiert oder auch damals dann in meiner Beziehung immer, boah, was ist, wenn ich die Person dann verliere? Und also das war richtig, richtig schlimm fast schon, ja. Also kann da sehr mitfühlen. Ja, ist echt krass.
Ja, ich habe dann auch zum Beispiel an meinem Hauspriester, der wusste das dann auch immer und gerade auch da bei den Prüfungen und so, dann bin ich immer zu ihm hingegangen und gesagt, ja, kannst du für mich mitbeten und so, mir geht es gerade nicht so gut, da sind diese Prüfungen und so sieht es aus. Und der dann auch mal gemeint, klar, ich bete für dich und der hat mir dann auch immer geschrieben vor den Prüfungen und sowas oder zum Beispiel auch da, wo wir in Kurven waren, hat meine beste Freundin, die ist auch nervistolisch, hat dann einfach gemeint, wo sie gemerkt hat, wo es mir richtig, richtig schlecht ging. Ich glaube, es war sogar der Abend, wo dann auch der Arzt kommen musste, hat sie zu mir gemeint, möchtest du, dass wir zusammen beten? Und dann hat sie einfach mit mir gebetet. Das war auch irgendwie schon so ein sehr besonderer Moment und einfach auch dieses krass so, okay, ja. Er weiß es jetzt, so, er kriegt es natürlich so oder so mit, aber halt sozusagen nochmal dieses Gespräch.
Es tut brutal gut, ja.
Ja, doch, das habe ich auf jeden Fall auch sehr gemerkt. Also klar, ich muss auch ehrlich sagen, dass auch oft der Gedanke da war, warum machst du das jetzt? Das hatten wir ja zum Beispiel auch im Jugendgottesdienst mit unserem Ältesten, dass er auch gemeint hat, dass man immer denkt so, warum ich? Aber ja, warum nicht du so? Und er möchte damit ja nichts Böses. Ich glaube nicht, dass der liebe Gott da mit mir was Böses wollte, auch wenn das sich manchmal so angefühlt hat, sondern einfach eher dieses, ich bin dadurch stärker geworden. Und das ist wirklich so. Also ich bin ein stärkerer Mensch dadurch geworden. Ich habe gemerkt, Anzeichen von meinem Körper besser zu aufzunehmen, besser einzuordnen, zum Beispiel gerade was so Stress oder so betrifft. Ich kann halt jetzt schon sagen, wenn in der Woche jeden Tag was anderes ist, okay, du musst dir da aber zwischendrin auch mal Zeit für dich nehmen, weil sonst geht es dir gleich wieder schlecht so. Genau, und da hat mir das dann halt schon sehr geholfen eigentlich. Also klar, natürlich will man das nie und das wünscht man auch niemand. Natürlich auch mit der Stärke, die man trotzdem rausgeht, aber ja.
Absolut. Es gibt ja auch den, ich weiß gar nicht, ob das echt schon so ein alter neuapostolischer Satz ist, aber ich habe es auf jeden Fall mal gehört und es hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Also dieses Gott legt dir nur das auf, was du auch tragen kannst.
Mhm.
Also nicht, dass es so sein soll, dass du das jetzt, dass du durch diese Situation durchgehst, aber wenn du da durchgehst, kannst du dir sicher sein, er würde dir nichts auferlegen, was du theoretisch nicht tragen könntest.
Mhm.
Ja. Das fand ich auch brutal trostreich, ja.
Ja, ja. Aber ich habe auch manchmal gerade in so schweren Situationen oder so, habe ich so an dieses Lied denken müssen, dieses der Heiland sorgt für dich täglich aufs Neue. Und da, keine Ahnung, es war dann trotzdem auch so eine Art, einfach so eine Art Beruhigung, diesen Satz sich immer wieder im Kopf vorzuhalten sozusagen, er sorgt für dich und er ist da, er hilft dir und ja.
Ja. Absolut.
Wie hast du denn gespürt oder wie hat dir der Glaube dann konkret geholfen, einfach zu wissen, okay, da ist jemand, der hat alles im Blick? Oder
auch allgemein mit Glaubensgeschwistern, also sozusagen nicht nur der Glaube direkt an Gott und auch nicht nur dieses Erstar, wobei ich auch sagen muss, gerade bei meinen schriftlichen Abiturprüfungen hatte ich immer das Gefühl, da ist jemand da und immer das Gefühl, so. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe bis kurz vor der Prüfung oder eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo wir die Prüfung aufmachen durften, ich war am Zittern. Ich habe wirklich gedacht, ich fliege jetzt gleich um. Mein Herz hat nicht, es ist gefühlt zumindest nicht richtig geschlagen und sowas. Und dann, sobald ich wirklich diese Prüfung aufgemacht habe, war das sozusagen wie, okay, jetzt bist du bei der Prüfung und jetzt bist du fokussiert. Und das war wirklich, wie als würde jemand hinter dir stehen und sagen, das machst du jetzt, das schaffst du jetzt, ich bin da. Und das war schon krass, aber wie gesagt, halt einfach auch Glaubensgeschwister, wie mein Hauspriester oder dadurch, dass meine ganze Familie in der Apostolisch ist. Und da hat es auch ganz oft gesagt, so, der liebe Gott ist da und er lässt dich nicht alleine und sowas. Und einfach dieses Wissen zu haben, da steht nicht nur meine eigene Familie, sondern, sage ich, meine ganze Glaubensgemeinschaft hinter mir, die alle sozusagen das Gleiche teilen, ist schon stark, sage ich mal.
Ja, und ich finde auch, ich finde generell auch oft, die, es muss nicht, also das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es muss nicht immer Gott sein. Einfach der Kontakt mit dem, mit anderen Menschen, der ist so wertvoll. Der ist so wertvoll. Und einfach auch, ich weiß nicht, ich finde das auch so ein Gedanke. Du weißt, okay, du hast im Prinzip so viele Menschen, die du kennst. Du kannst es immer, wenn es irgendwie nicht klappt, kannst du zum, so dumm das klingt, zum Nächsten gehen und hast wieder eine Perspektive. Also es ist, du bist damit nie alleine und das finde ich irgendwie, finde ich einfach schön.
Ich finde es auch so krass, weil bei mir haben dann auch ganz viele so gesagt, das hätte ich nie gedacht von dir. Also wenn ich das so Leuten erzählt habe, war es immer so, hey, krass, wirklich so, du kommst mir immer so total happy rüber und so. Und deswegen auch so ein bisschen ein Appell an die ganzen Leute draußen, die uns jetzt hier zuhören. Du musst nicht sehen von außen. Der Person kann es innerlich total scheiße gehen und nach außen hin. Deswegen seid aufmerksam, fragt nach, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas stimmt nicht, lasst die Person nicht alleine. Und vor allem auch, und damit habe ich leider auch schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht, macht euch nicht lustig über die Person. Der Person geht's scheiße. Und nur weil ihr vielleicht diese Angst nicht habt oder nur weil ihr das nicht kennt, heißt es nicht, dass das die Person auch nicht haben kann. Und das finde ich ganz, ganz schlimm, weil ich habe das wirklich auch schon erlebt, wenn du einer Person dann erklärt hast, so und so sieht's aus, so, hä, ja und? Ja, pff, denk halt nicht so viel drüber nach. Ja, danke. Danke für diesen Tipp. Also, wow. Therapeut des Jahres. Nee, also, wie gesagt, da ist jeder einfach anders und ja.
Das kenne ich auch nur zu gut, wenn es dann irgendwie dann sagt, ah ja, muss ich ja keine Angst vor haben. Nee, nix da.
An der Stelle auch, sorry, ja, an der Stelle auch eine gute Werbung für das Thema Seelsorge.
Ja.
Also klar, theoretisch kann jeder überall Seelsorge machen, aber bei dem Thema wirklich wichtig, geh vielleicht wirklich auf deine Vertrauenspersonen zu. Jetzt bei uns vielleicht Amtsträger oder Jugendleiter, wirklich Menschen, wo du weißt, okay, die haben Schweigepflicht, A, und B, die machen sich über sowas nicht lustig, beziehungsweise die nehmen dir dein Thema ernsthaft ab. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und klar, das, wir sind, wie soll ich das jetzt sagen, ein Amtsträger ist auch oder ein Jugendbetreuer ist auch kein Therapeut. Bis zu einem gewissen Grad ist das nur möglich und dann brauchst du professionelle Hilfe.
Ja,
aber für den Anfang ist das so wichtig, ja.
Ja, friss es nicht in dich rein, du musst über sowas reden. Genau.
Und du gehst den Weg nicht alleine.
Genau.
Ja.
Du gibst, also egal ob die Person dir, es kann ja sein, du redest mit einem Amtsträger und ja, der kann dir jetzt halt nicht helfen, dass es dir wieder gut geht, aber du teilst trotzdem dein Leiden mit denen und das ist einfach wirklich so. Und was ich da auch ganz wichtig finde, das muss einfach in der heutigen Welt viel besser werden, dass psychische Erkrankungen sind nicht irgendwie, dass jemand halt spinnt oder verrückt ist. Psychische Erkrankungen sind Krankheiten. Das ist Fakt. Und mich hat das auch interessiert und ich habe mich da tatsächlich mal informiert. Das ist jetzt halt auch von Erkrankung zu Erkrankung irgendwie wieder anders. Aber zum Beispiel, wenn man Angst hat, das ist rein, was heißt rein? Also es ist biologisch erklärbar.
Mhm.
Es gibt sozusagen so Organe in einem Körper, die steuern das. Und nur durch deinen Geist bekommst du keine Angststörung, beispielsweise, oder keine Panikattacke. Das ist einfach körperlich. Und warum sollte man bei Leuten, die irgendwie eine Darmerkrankung haben, warum sollte man da Mitleid haben und sagen, hey, du, ich finde es gut, dass du zum Arzt gehst, das ist richtig wichtig. Und warum sollte man das bei psychischen nicht sagen, wenn es mehr oder weniger aufs Gleiche zurückgeht?
Das
ja.
Das ist einfach wichtig,
und
da ein bisschen
man sieht es
zu sensibilisieren.
Ja, Man sieht es ja auch heutzutage, wenn du einen Therapieplatz haben möchtest, du kriegst fast keine mehr, weil die alle voll sind. Das ist so krass. Und daran merkst du ja auch, wie viele Leute eigentlich wirklich diese Hilfe benötigen und wie viele sich diese Hilfe nehmen. Und da kann man nur sagen, ey, danke, dass ihr euch diese Hilfe nehmt, weil damit tut ihr nicht nur euch selber helfen, sondern auch anderen, weil ich kenne es ja von mir selber, wenn ich dann wieder so Phasen hatte, dann konnte ich selber auch total, sag ich mal, blöd zu anderen sein, weil ich eben mit mir selber nicht klarkam in dem Moment. Und da gibt es halt einfach, ja, also das, danke, dass ihr euch da Hilfe holt, ganz ehrlich.
Was mir da einfach auch wichtig ist, ein hoffnungsvoller Appell einfach nach draußen zu geben. Es wird dauerhaft auch, ich sage jetzt mal medizinisch, auch weiter geforscht und es gibt so viele Ansätze, so viele Theorien, so viele Perspektiven für alle möglichen Arten von Erkrankungen und das ist medizinisch ja auch erklärbar und da gibt es so viele Möglichkeiten und da entwickelt sich gerade so viel. Das ist einfach auch hoffnungsvoll, dass man weiß, okay, hey, auch wenn ich vielleicht jetzt nicht die perfekte Hilfe gefunden habe, da gibt es auf jeden Fall was. Und wird auch noch viel kommen. Ja. Das wollte ich
und
sagen.
Und euch kann geholfen werden. Nicht denken, mir kann eh niemand helfen. Das versteht keiner. Doch, euch kann geholfen werden. Und es gibt Leute, die sind darauf spezialisiert. Die haben das gestudiert. Und es kann auch sein, dass wenn ihr zu einem Therapeut geht, dass es jetzt nicht sofort der ist, wo ihr sagt, so 100%, sondern es kann auch sein, dass ihr ein, zwei, sag ich mal, durchlaufen müsst und dann erst merkt, okay, mit dem komme ich gut zurecht, mit dem komme ich mit den Handlungsstrategien gut zurecht. Das ist ganz, ganz wichtig. Also nicht die Hoffnung aufgeben. Genau, und was ich gerne noch sagen würde an alle, die vielleicht damit auch ein bisschen zu strugglen haben, die vielleicht aber noch nicht in Therapie sind oder die auch schon in Therapie sind, aber trotzdem noch nicht so was für sich gefunden haben, was ihnen wirklich in einer Panikattacke hilft oder in so schweren Zeiten. Also bei einer Panikattacke, in einer akuten Panikattacke könnt ihr währenddessen, dass ihr sozusagen auf andere Gedanken kommt, von 100 rückwärts zählen in 7er Schritten auf Englisch. Hört sich jetzt erstmal ganz banal an, aber macht es mal so lange, bis ihr, sag ich mal, auf Null kommt oder bis ihr merkt, hey, ich bin wirklich ruhiger geworden. Weil ihr tut euch wirklich dann auf was anderes konzentrieren. Ich mache das selber dann total oft, wenn ich merke, okay, jetzt könnt's wieder, merke ich gerade, irgendwas stimmt nicht. Einfach wirklich von 100 zurückziehen in 7er Schritten auf Englisch. Das hilft wirklich, weil ihr einfach auf andere Gedanken kommt. Und, sag ich mal, wenn es euch über eine Zeit hinweg schlecht geht, nehmt euch ein Buch und macht euch irgendwie eine Art Plan. Alle 2 Tage um 18 Uhr schreibt ihr alle Gedanken, auf die euch da kommen. Sei es wirklich alles, was zu euren Ängsten, zu euren Panikattacken, zu irgendwas kommt. Sei es, wenn ihr euch denkt, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich aufschreiben soll. Was gibt's heute Abend zum Essen und sowas. Wirklich schreibt alles auf, was euch in dem Moment in den Kopf kommt. Und macht es wirklich dann nur in dieser halben Stunde, zum Beispiel von 18:30 immer alle 2 Tage. Und denkt euch dann, wenn zum Beispiel, keine Ahnung, ihr hättet das jetzt Dienstagabends und Montagmittag kommt euch wieder so ein Gedanke oder so ein Gedankenkarussell, dann denkt euch, ey, damit kann ich mich morgen Abend beschäftigen. So, und das macht mal eine Weile. Und das hilft wirklich sehr, sehr gut. Schreibt euch das einfach auf. Wirklich alles aufschreiben, das hilft. Die Gedanken aufs Blatt zu bringen und die nicht die ganze Zeit im Kopf zu haben, dieses Gedankenkarussell, das hilft wirklich, die einfach aufs Blatt zu bringen und aus dem Kopf raus. So, wenn jetzt keiner mehr was sagen möchte, würde ich
hätte noch was zu sagen.
Ja?
Vielen Dank dir.
Bitteschön. Da kann ich mich nur anschließen. Und was mir noch vorher als Gedanke kam, wenn man vielleicht so in einer Situation steckt, wo man denkt, wem will ich das denn bitte anvertrauen? Also, wer würde mich da verstehen? Sagst du erst Gott.
Ja.
Ja. Der weiß alles.
Ja. Dann würde ich die Folge für heute beenden. Mal eine etwas persönlichere Folge, aber das gehört auch dazu. Und ich rede gern drüber und ich helfe auch gern anderen, was das betrifft. Und dann wünsche ich euch jetzt heute noch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Ciao.